Willkommen beim BDVT. Ich bin Marius und wir sind heute mit der Fachgruppe Online-Training hier unterwegs, um uns die Frage zu stellen, was kommt nach der Corona-Pandemie für Online-Trainer? Begrüßen kann ich Heike Molin, Martina Rauch, Georg Daud und Sven Jung. Und ja, wo fangen wir überhaupt an? Ich stelle mal die Frage in der Art, dass ich mal kurz was zitieren möchte. Und zwar habe ich gefunden, Zukunftsforschung, Prognosen nach Corona, 8 Szenarien für die Zeit nach der Pandemie. Szenario 1, die goldenen 20er, Szenario 2, das pandemische Jahrzehnt, Szenario 3, Abschied von Gewohnten, Szenario 4, neue globale Dynamik, Szenario 5, massive Virtualisierung, 6, in corporate hands, also dass die Firmen alles übernehmen und die Macht ergreifen, Szenario 7, die kontinuierliche Krise, Szenario 8, Zerfall der Ordnung. Ehrlich gesagt, ist das so eine Zukunftsforschung, die mir jetzt gar nichts sagt. Da kann ich auch sagen, die Zukunft ist ungewiss. Wer hätte Lust, das mal zu kommentieren? Also habt ihr Bock auf sowas? 8 Szenarien und wenn man alle 8 abgedeckt hat, dann weiß man eigentlich gar nichts. Eigentlich hat man dann gar nicht Farbe bekannt. Was denkt ihr dazu? Heike nickt schon. Wer hat Lust, das zu kommentieren?
Dann fange ich einfach mal an.
Ja.
Ich habe am meisten mit anfangen können, Abschied von Gewohntem. Wir haben uns jetzt alle eingefunden in die digitale Welt und ich höre immer noch mal raus von meinen Teilnehmern: Ach, ich freue mich schon auf die Präsenzseminare. Und da ist so ein Wunsch zurück zum Alten. Und das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass wir zurückschalten zu dem, was vor Corona war, sondern dass wir uns verabschieden müssen von Gewohntem, auch von diesem nur Digitalen. Und es wird was Neues kommen, was Gemischtes, ja, der allseits beliebte Begriff Blended Learning. Das ist so meine Vermutung.
Vielen Dank, Heike. Ich stelle uns jetzt mal eine Ketzerfrage. Und zwar sagen wir das jetzt nur, weil wir Online-Trainer sind. Also das wäre ja mein Interesse, dass ich sage, ey, nach Corona ist hier hauptsächlich online und gemischt und ganz neu und ihr braucht unsere Expertise. Haben wir, ich stelle mal eine Frage, wer auch immer antworten möchte, haben wir irgendwie ein Indiz dafür, dass das wirklich so ist, wenn man mal unsere Interessen vergisst? Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir wären die konservativsten Trainer, die nie Online-Training gemacht hätten. Vielleicht eine von den. Heike kann auch gerne jemand nominieren, der da dazu was.
Ich nominiere die Martina, bitte sehr.
Ja.
Also ich glaube sehr daran, dass wir nicht zum Alten zurückkehren. Mein Gefühl ist, dass das im Moment der Wunsch ist, weil die Menschen so reingeworfen sind in das Digitale und sich nicht freiwillig entschieden haben und sich vor allem auch nicht wirklich vorbereiten konnten. Und ich erlebe das als Online-Trainerin immer wieder, dass man vorher erstmal klären muss, wie stellt sich die Firma denn auf, um ein Online-Training zu machen. Dann werden Sachen besorgt und ausprobiert und Checks gemacht. Ich glaube, dass das schwierig ist noch für viele Unternehmen und das wird sich aber klären. Und ich glaube sehr daran, dass wir sehr viel mehr Online-Trainings machen werden, auch in Zukunft. Und ich bin ganz bei Heike. Ich halte auch das Blended Learning für gut. Und ich glaube, dass wir Online-Trainer dann auch Berater sein werden. Berater für Unternehmen. Wo macht es denn tatsächlich Sinn, ein digitales Format zu nehmen? Wo macht es tatsächlich Sinn, noch in Präsenzseminaren weiterzubilden? Da glaube ich, können wir auch dann unseren reichhaltigen Erfahrungsschatz nutzen und tatsächlich als Berater unterwegs sein.
Ja, vielen Dank. Danke, Martina Rau. Danke, Heike Molin. Wer die beiden Namen auch googelt, findet echt auch viel Wissen und viel Insights. Haben wir sonst noch irgendwie Beweise, Indizien? So, wenn wir jetzt wirklich Trainer wären, die nicht im Online-Training versiert und fokussiert sind, was spricht dafür, dass Kunden nach Corona, wenn alles wieder gut ist, wenn man das so sagen möchte, trotzdem noch viel online machen? Und wie viel?
Also vielleicht kann ich da meinen Gedanken dazu loswerden. Wenn ich Wenn ich jetzt Unternehmer wäre und hätte, was weiß ich was, 1000 Leute und habe verschiedene Standorte in Deutschland und habe erkannt durch diese ganzen Online-Trainings, Mensch, da kann man doch ganz viel Zeit und Geld sparen. Und wenn ich es mal rein von einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise aus anschaue, dann steckt ja da unheimlich viel Sparpotenzial drinnen. Und man wird wahrscheinlich alles, was irgendwie mit Wissen zu tun hat, kommt aufs Thema an, alles, was man wissenstechnisch vermitteln kann, ist ja online genauso gut, wie wenn ich irgendwo drinnen sitze. Alles, was in den Verhaltensbereich hineingeht, alles, was mehr in die Soft Skills-Themen reingeht, da wird es einen Mix geben. Das ist meine Vermutung, ich weiß es nicht, aber wir brauchen da einfach auch, dass ich jemanden in die Augen schaue. Sonst der Lerneffekt, jetzt sage ich mal, durch den Computer ist da ein bisschen eingeschränkt. Also es wird auf die Themen ankommen, aber ich glaube auch, es wird eine rein absolut wirtschaftliche Entscheidung geben, auch bei vielen Managern, die einfach sagen, Leute, ich schicke euch nicht für 3 Tage Seminar hier durch halb Deutschland. Das kostet mir zu viel Geld. Also ob es dann immer gut ist und ob das die Entscheidung dann richtig ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Unternehmer denken unternehmerisch und die werden erstmal die Kostenfrage stellen. Und das wird sehr, sehr viel Einfluss nehmen auf das, wie wir hinterher trainieren.
Vielen Dank. Das war gerade die Stimme von Georg Daut, auch bekannt als Mr. Disk. Ja, wenn du das so sagen darfst, Georg. Er
Ja,
lacht
gerne,
natürlich.
gerne, doch. Ja, doch.
Und mal die Frage andersrum gestellt: Was kommt nach der Corona-Pandemie für Online-Trainer, ist unsere Überschrift. Eine zweite Frage wäre ja: Was kommt generell für Trainer? Ja, jetzt nicken manche. Wer möchte? Ihr könnt auch Hand heben, dann sehe ich, wer was sagen will, wenn ihr die Reaktion nutzt. Zum Beispiel Sven Jung, sag mal, was du denkst dazu.
Ich denke, dass der Druck weiter zunehmen wird oder der Zug, je nachdem, wie man es eben sieht, mehr und mehr Dinge online anzubieten und durchzuführen, eben um Kosten zu sparen und teilweise auch um effektiver zu sein, weil man ja die Themen dann aufteilen kann, auch in mehrere kleine Einheiten mit Praxisbezug zwischendrin. Das hat sich ja bewährt. Also ich erlebe das so und einige Kolleginnen und Kollegen haben das auch erlebt, dass dadurch die Effektivität weiter steigt. Und ich denke, dass Blended Learning und gemischte Formate sehr viel mehr nachgefragt und verlangt werden und man da ein gutes Konzept haben muss. Eventuell sogar eben auch hybride Formate, dass ein Teil Präsenz da ist und ein Teil online. Das wird nochmal eine, denke ich, eine Herausforderung sein, das gut und effektiv hinzubekommen.
Vielen Dank, Sven. Ich habe dann Heike gesehen und dann Martina.
Ich habe einen Kunden, der hat schon lange vor Corona entschieden, die Trainer nicht mehr Trainer zu nennen, sondern Lernbegleiter. Gab einen Riesenaufschrei. Wir sind doch Trainer, wir wollen doch vermitteln. Aber der Kunde ist sehr fortschrittlich und hat sich überlegt, Mensch, die ganzen tollen Plattformen, da gibt es ja smarte, einfache Plattformen, wo Videos hochgeladen werden. Texte, man kann sich einarbeiten und dann sagt er, und die Trainer sind keine Trainer mehr, weil die Teilnehmenden haben ja schon auf der Plattform ganz viel gelernt. Und Lernbegleitung definiert er so, dass man sich wirklich wie in einer Art Flipped Classroom trifft und das, was die Teilnehmenden sich schon angeeignet haben, eher reflektiert in den Erfahrungsaustausch geht. Das hat mir sehr gut gefallen. Also war ein Riesenaufschrei damals, aber ich fand es sehr vorausschauend.
Ich finde es ganz spannend, weil ich nenne jetzt einfach mal einen ganzen Packen von Firmen, wo ich das so erlebe, dass die sehr lange in die Zukunft planen. Also ein Beispiel: McDonald's, Philip Morris, solche Unternehmen. Hört sich jetzt witzig an. So, Moment, McDonald's, das sind doch die, die in der Frittenbude stehen müssen. Ich spreche natürlich von dem Franchise-Geber, extrem glückliche Mitarbeiter. Oder Philip Morris mit einer unglaublich langfristigen Planung, auch ganz spannend, wenn man so anschaut. So viele andere Unternehmen, wo man echt denkt, oder Deutsche Telekom, solche Unternehmen. Wie seht ihr das, wenn man jetzt plötzlich den Classroom, also die Vermittlung umdrehen soll? Es macht einem ja erstmal Angst. Jetzt habe ich auf einmal Teilnehmer, die wissen praktisch genauso viel wie ich. Und jetzt stellen sie die informierten Fragen. Wie fühlt sich das an, Heike, am Anfang?
Ja, komisch natürlich. Ne? Bin ich jetzt überhaupt noch die Chefin im Ring, ne?
Ja.
Oder läuft mir jemand den Rang ab? Aber dafür haben wir ja natürlich die Moderationsqualitäten, zu schauen, dass alle zu Wort kommen, dass man eine schöne geregelte Rednerkultur, Rednerinnenkultur hat. Also ich denke, die Dinge werden wir immer weiter einbringen können.
Ich kenne auch beide Welten. Ich hatte auch am Anfang unglaublich Schiss davor. Also ich muss echt sagen, so, okay, die haben das jetzt gelesen. Heute kommen Fragen zu diesem PDF oder zu dieser Audiodatei oder was es auch immer ist, was man da zur Verfügung gestellt hat. Martina, wolltest du, du hast gerade so aktiv geschaut? Nee, aber doch, doch.
Gerne, ja. Wir haben bislang
Jetzt genau.
gesagt, was wir uns so vorstellen und denken. Ich bin die Tage auf eine Studie gestoßen, die Gehaltsweiterbildung 2025 von der BCom Akademie und HR Pepper Management Consultants, und die bestätigen das, was wir auch vermuten. Die haben im letzten Jahr 400 Personen befragt, und da wird sehr deutlich, dass das Digitale sehr wahrscheinlich bleibend sein wird. Und vor allem, Georg, du sagtest es eben, 3 Tage irgendwo hinfahren, das wird nicht mehr sein. Das ist, glaube ich, nicht nur ein finanzielles Problem, sondern auch ein organisatorisches.
Ja.
Und es wird dort auch beschrieben, dass man sich darauf einstellen darf, dass man zukünftig viel kürzere Sequenzen macht und dafür eben häufiger.
Wow. Also ich bin ohnehin ein HR-Pepper-Fan geworden. Wer sich diese HR-Berater mal online anschauen will, auch sehr, sehr coole Mitarbeiter, HR und dann wie Pfeffer, HR-Pepper. Sven, du wolltest dazu gerade noch?
Ja, eine Befürchtung, die ich habe, wenn das Online-Thema jetzt so weitergetrieben wird oder nachgefragt wird, dass es dann über das Ziel hinausschießt, weil es war ja schon vor Corona so ein bisschen, ah, oh, lass es denn in Wissensnuggets, die man alle selbstständig abrufen kann. Das mag für statisches Wissen ja ganz okay sein, aber um Komplexität und Kreativität und ähnliche Dinge zu fördern, geht es ja gerade darum, aus dieser Zersplitterung und diesen kleinen Einzelstücken wieder Dinge zusammenzufügen. Und da habe ich einfach so ein bisschen Bauchweh, dass ich denke, da gehen jetzt einige ganz massiv in diese Richtung und hätten am liebsten alles als fertige One-Size-Fits-It-All-Strategie im Unternehmensnetz zum Abrufen, und man könnte das jetzt fein granular in der Mittagspause in 10 Minuten Häppchen sich alles reinziehen. Und das fände ich einfach sehr bedenklich und sehr schade, wenn es dann so weit ging, sondern es wäre schön, wenn eben diese Möglichkeit genutzt werden würde, live in kleineren Portionen häufiger zusammen zu sein und damit den großen Bogen nämlich zu spannen und weiterzuführen systematisch.
Tatsächlich würde ich da gerne mal in die Angst gehen. Dann wird dieser Podcast auch wirklich angehört. Was ist denn mit Canned Video? Also wir haben auf Deutsch Video auf Abruf, Video on Demand, Videotrainings, nennt es wie ihr wollt. So ein bisschen der Schrecken des Trainers, ja oder nein?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Georg, ja?
Ja, ich produziere ja selber Lernvideos, und ich muss sagen, wenn der gut sein soll, dann ist das, dann brauchst du absolutes Know-how, und dann brauchst du schon fast schauspielerische Qualitäten, damit da die Performance auch rüberkommt. Und ich glaube einfach, wer in dem Bereich dann gut ist, der wird auch weiterhin sein Geschäft machen. Und ja gut, dann mache ich halt in manchen. Ich mache das selber schon, dass ich vor einem Online-Seminar einfach ein Video schicke und sage, schaut euch den an, dann seid ihr vorbereitet. Wir sparen uns eine halbe Stunde oder Stunde dadurch. Ihr könnt konkrete Fragen stellen. Also ich würde sagen, es ergänzt doch eigentlich das, was wir tun, und nimmt es uns nicht weg. Also ja, das ist wie wenn ich ein Auto kaufe und denke, so jetzt, was weiß ich was, jetzt fährt niemand mehr Fahrrad, und trotzdem werden auch Fahrräder gekauft. Also, na, also das muss man schon klar sehen.
Danke, Martina, ja, sag mal du, was du denkst.
Ich finde etwas sehr interessant. Wir sind ja fast immer, wenn wir mit Trainings unterwegs sind, auch dabei, Veränderungen in Unternehmen zu erwirken. Und das ist ja auch, was Organisationen möchten. Sie möchten ja dadurch auch Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit. Und jetzt trifft es den Trainer, der die ganze Zeit erzählt, bitte verändert euch. Und jetzt kommt es auf ihn selber zu oder auf sie. Und das ist total spannend. Ja, und da sage ich, wenn wir nicht bereit sind, uns selber zu verändern, wie wollen wir denn glaubhaft das in die Unternehmen tragen?
Danke, ja, definitiv. Also wichtiger Punkt. Ich glaube, es gibt auch vom Geschäftsmodell einfach nochmal einen Unterschied zwischen, wird dieses Video einmal aufgenommen und ist dann 10 Jahre nutzbar, weil sich einfach nichts daran verändert, oder nicht? Und ich denke halt, also ich glaube nur rein, ich sehe die Heike schon die ganze Zeit, ich muss den Kommentar gerade loswerden. Ich glaube rein vom Format her, wenn man jetzt für viel zu wenig Geld ein Hammer-Video produziert, was praktisch 10 Jahre nutzbar ist, weil es einfach so zeitlos ist, dann hat man vielleicht zu wenig Geld dafür genommen. Ja, also das ist vielleicht auch so ein Punkt, ne? Aber Heike, sag du mal, du hast auch dich eben gemeldet.
Genau. Du hast von Angst gesprochen und ich muss sagen, was mich so umtreibt, ist das Thema Virtual Reality. Ne, da habe ich mich jetzt mal rangewagt und mir so ein paar Podcasts oder Videos angeschaut, Menschen, die da schon ganz kräftig unterwegs sind. Und also das macht mir wirklich Angst, weil das ist ja Wahnsinn, was da geht. Noch ist die technische Umsetzung, finde ich, nicht ganz so toll. Also da waren Reaktionen wie, mir wird gleich schlecht, weil das hier alles so ruckelt. Also da ist bestimmt noch ein Weg, aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Das ist für mich noch ein ganz großes Thema, was ich noch nicht greifen kann. Aber so der Ausblick so in die Zukunft war schon sehr beeindruckend. Und da müssen wir uns Trainer, Trainerinnen einfinden, glaube ich. Weiß nicht, was die anderen meinen.
Ich finde VR auch sehr, sehr cool. Und es scheitert natürlich daran, dass unsere Kunden noch nicht die Brillen haben. Ja, also auch wenn es sie schon ewig gibt und es Pappbrillen von Google gibt und so. Aber zieh dir mal so eine Pappbrille auf und tu da mal dein Handy rein. Aber ja, also definitiv. VR, wollen wir uns darin verlaufen oder vielleicht nochmal, Martina, du nickst nämlich gerade, wolltest du das so? Okay, was glaubt ihr? Ich stelle mal diese Abschlussfrage zu VR, weil sonst, glaube ich, viele sagen, Moment, ich steige jetzt aus dem Podcast aus. Wann werden genug Kunden so eine Brille haben? Was glaubt ihr? Schätzung. Oder ist meine Frage jetzt schon so manipulativ? Ihr könnt auch eine neue Frage stellen, ja, dann ist es ein bisschen offener.
Also ich glaube, wir haben jetzt gerade den Sprung geschafft von einer analogen Welt in die digitale. Und Online-Training gibt es ja schon lange. Ja, also das ist ja nicht eine Erfindung der Neuzeit oder durch Pandemie, sondern das haben wir ja vorher schon gemacht, nur eben nicht in dem Ausmaß. Und ich glaube jetzt einfach, dass der Step, das jetzt ausgereift werden muss. Und dann geht jetzt einfach nochmal 2-3 Jahre ins Land. Wir werden mit dem, was wir jetzt tun, das meiste abdecken. Und irgendwann kommt halt auch der Schwung von VR. Aber ich habe einen Kunden, der sagt, oder einen Trainer, der ja bei mir einkauft und der sagt, er hat einen großen Kunden und die lehnen momentan diese VR-Geschichte mit Avataren und mit allem noch total ab. Die wollen das nicht. Also insofern weiß ich nicht, ob da jetzt noch schon so eine große Bereitschaft herrscht, das alles sofort aufzunehmen. Ich glaube, wir sind jetzt mal beschäftigt mit dem, was momentan ist. Und also ich bin jetzt hier auf einer Reise seit einem Jahr, wo ich sage, hätte ich mir nicht denken lassen, was da alles auf mich zukommt. Und jetzt noch, glaube ich, VR hinten ranhängen. Also ich persönlich, ich bin absolut für Change und bin wirklich keiner, der sich dessen Angst davor hat. Aber gemach, gut Ding braucht Weile. Man muss nichts überstürzen. Also das ist momentan so mein, aber ich kann auch falsch liegen.
Danke, ja. Sven, was sagst du?
Also ich bin ja Diplom-Informatiker und habe schon einige Wellen an online oder digitalen Trainings und vielen Versprechungen kommen und gehen sehen. Und es stellt sich immer ganz klar die Frage des Nutzens, weil der Aufwand für eine gute virtuelle Realität ist halt doch ein relativ großer und es hat sich schon immer bewährt. Also vor 30 Jahren sozusagen und vor 20 und vor 10, das da gezielt einzusetzen, wo es wirklich einen Mehrwert bringt. Damals waren das zum Beispiel Simulationen. Das war ein echter, genialer Mehrwert. Aber nicht das Ganze, den ganzen Hörsaal auszustatten, nur dass man ein paar Bildschirme hat, weil das gerade hip ist. Und so wird es auch mit der virtuellen Realität sein, wenn es gut gemacht ist und man nicht unendlich viel Geld versenken möchte. Und meine ganz persönliche Meinung ist, also es wird noch eine Weile dauern, in der ich echte schöne Videobilder der Menschen, die in meiner Gruppe sind, bevorzuge vor irgendwelchen Avataren, die etwas seltsam aussehen. Ich habe da also noch nicht den Mehrwert für mich so im Wesentlichen entdecken können. Deswegen, wie gesagt, mein technischer Hintergrund ist ja da. Und wenn da was richtig Gutes dabei ist, bin ich gerne dabei. Aber ansonsten kann ich da auch gemütlich abwarten. Und es gibt noch genug andere spannende Themen zu bearbeiten, gute Online-Moderation oder Ähnliches. Da gibt es noch ausreichend zu tun.
Wow, vielen Dank. Weg von Virtual hin zu, okay, was kommt nach Corona? Was ist denn das Nächste eurer Meinung nach, was innerhalb von einem Jahr jetzt passieren wird? Also ich hänge meine Meinung dann ans Ende ran, wenn sie da noch nicht genannt wurde. Jetzt so, ja, 12 Monate in die Zukunft, auch mal kurz mit Blick auf unseren Verband, aber besonders von den Kunden. Was werden die wollen? Wie werden sich Trainer entwickeln in zwölf Jahren, hätte ich fast gesagt, in 12 Monaten. Was ist das Nächste, was passieren wird? Habt ihr da eine Idee?
Also meine persönliche Einschätzung, aber auch das ist nur Assumption, also nur Vermutung. Den Leuten, also den Teilnehmern, stinkt diese ganze Geschichte so langsam, weil es ist einfach zu viel gerade. Und die wollen wieder miteinander reden, die wollen wieder in die Präsenz. So, und wir werden eine Wellenbewegung haben, das heißt, es wird wieder viel zurückgehen in die Präsenz und dann wird man wieder rausgehen aus der Präsenz. Das werden so Wellenbewegungen sein und am Ende wird sich das irgendwo auf einem Niveau einpendeln, keine Ahnung, Verhältnis 60-40 oder 80-20, 70-30, keine Ahnung. Meine Vermutung ist so 50-50. Dass einfach ein Großteil online gemacht wird, aber auch Präsenz wird wieder kommen. Und ich bin jetzt ein bisschen plump. Ich sage immer noch, du kannst durch den Bildschirm keinen Sex haben. Also du kannst eben, du kannst eben Beziehungen, die wichtig sind, ja, dass du mal ein Mitarbeitergespräch führst, wo es wirklich um persönliche Dinge geht, da muss jemanden in die Augen schauen können. Und da meine ich einfach, dass da ein großer Bedarf momentan da ist, dass Menschen da wieder zurück wollen und das wird auch kommen, sobald das möglich ist. Aber auch wieder der Schlag zurück, dass man dann wieder sagt, wieder online.
Spannend, so eine Wellenbewegung, Martina.
Ja. Grundsätzlich bin ich deiner Meinung, Georg. Ich möchte aber ein wenig widersprechen. Gerne. Ich bin sehr, sehr überrascht, was alles übers Netz geht. Ich mache auch Einzelcoaching übers Netz und mit Methoden, da hätte ich nie geglaubt, dass das möglich ist. Ich probiere es aus und es klappt wunderbar und es kommt genauso an beim Gegenüber, als wäre ich in dem Raum. Von daher bin ich wirklich richtig gehend überrascht.
Ja, es ist viel machbar. Kannst du ein Konkretbeispiel geben, wo du denkst, so, wow, das hätte ich nicht gedacht, aber das geht? Also einfach, dass wir nochmal...
Also wenn ich Coaching gebe, dann arbeite ich schon mal mit dem inneren Team. Und da musst du ja eigentlich bei den Leuten sein und musst da als Interviewer zur Verfügung stehen. Und das habe ich jetzt schon mehrfach gemacht. Und ich bin jedes Mal mit einem sehr positiven Ergebnis daraus gegangen. Das geht tatsächlich rein online. Du brauchst natürlich Menschen, die das mitmachen wollen und die das tun, die sich darauf einlassen. Ich hatte das Glück, solche Menschen zu haben im Coaching. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, auch wenn du präsent mit welchen in einem Raum bist, klappt es ja nicht mit jedem gleich. Also nicht immer funktioniert es ja. Und von daher kann ich nur sagen, wow, also es hat mich doch sehr beeindruckt.
Genau, das gefällt mir sehr gut, Martina, was du sagst. Das ist auch so was, was ich wahrnehme, dass in Zeiten von Corona sehr viel ausprobiert wurde. Und das finde ich ja auch schön. Ne? Man hat da Tools und Padlets und noch eine Umfrage und also man ist ja gesprungen wild von einem Tool zum nächsten und dachte, je bunter, desto doller und ich kriege immer öfter das Feedback, die Teilnehmenden sind müde, die können nicht mehr so viel technische Herausforderungen und das passt wunderbar, was du gesagt hast, Martina, die sind oft echt glücklich, wenn wir mal alles ruhen lassen, PowerPoint aus, nix, kein Flipchart, nix. Einfach die Kameras groß, so wie hier. Wir lassen mal so die Gesichter auf uns wirken. Man sieht es sehr, sehr genau, wie ernst du jetzt guckst, Martina. Georg schreibt ganz fleißig und Sven. Also man kann so viel wahrnehmen und ich glaube, das wird auch eine Entwicklung sein von diesem explosionsartigen noch was dazu hin wieder zu mehr Ruhe, Fokus auf die Gesichter, auf die Menschen.
Ja, ich denke, man muss immer noch so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten, wie viel wir noch zehren von der Zeit vorher, als alles in Präsenz war. Also jetzt die innerhalb dieser Unternehmen, das wird dann manchmal vergessen. Also vieles geht wunderbar und ich arbeite ja schon seit 1996 online in verteilten Teams. Da musste man noch mit einem Modem sich einwählen und es hat trotzdem funktioniert, wenn es gut gemacht war. Ja, und heute funktioniert es auch, wenn es gut gemacht ist. Wenn es schlecht gemacht ist, funktioniert es trotz Videokonferenzen nicht. Also das nochmal zu betrachten, dass man das ins Kalkül zieht, wenn man überlegt, was funktioniert heute sehr gut und wie viel ist der Anteil von dem, was da klassisch in Präsenz an Verbindung geschaffen wurde, noch dabei ist. Und noch, ich möchte da noch eine ganz spannende Beobachtung teilen von Studenten, da kenne ich einige, unter anderem meine eigene Stieftochter, die jetzt online angefangen haben, also keine Präsenzvernetzung hatten, sondern wirklich komplett online angefangen haben. Und wie schwer die sich tun, und zwar in ganz unterschiedlichen Hochschulen. Ich bin so platt, weil ich immer dachte, naja, ich bin ja kein sogenannter Digital Native. Ich habe zwar eine große Affinität zu den Dingen als Techniker und mir, ich habe da gar kein Thema mit Menschen, die ich nicht kenne, in Beziehung zu treten und zusammenzuarbeiten online. Aber diese Menschen, wo man gedacht hat, das ist die neue Generation, die kommen eigentlich gar nicht mehr weg vom Handy. Von denen hört man, wenn sie eine Arbeitsgruppe starten sollen mit Menschen aus dem Semester, wo sie nicht kennen, zum Beispiel haben die Riesenprobleme. Das ist eine ganz spannende Beobachtung und ich weiß nicht, ob da sich was umkehrt, dass wir etwas Älteren auf einmal da wegen unserer analogen Sozialisation besser digital umgehen können. Das ist so eine Beobachtung, die stelle ich mal in den Raum. Ich habe keinerlei wissenschaftlichen Hintergrund, aber sozusagen eine mini-empirische Erfahrung davon. Das wäre schön, wenn wir das mal im Auge behalten.
Wir könnten praktisch so eine Theorie aufstellen. Das Urvertrauen, was sich bis 30 gebildet hat, ist so stark. Gut, Urvertrauen ist eigentlich ein anderes Konzept, aber so, ne, im Grunde, also wir sind schon ein bisschen mehr firm, wir gehen jetzt nicht durch die Adoleszenz oder sowas in der Art und haben beziehungsmäßig schon mehr drauf, mehr erlebt oder sowas, sind da sicherer. Heike.
Genau, also ich kann das voll und ganz bestätigen. Mein Sohn hat jetzt Abi gemacht in der Schule und ist jetzt sehr wenig motiviert, auch schon wieder online zu studieren. Der macht nie die Kamera an. Ich kriege die Krise. Mama Webinartrainerin, Sohn macht Kamera nicht an. Also ich kann das nur bestätigen, Sven. Und vielleicht, wenn wir nochmal auf die Frage schauen, was kommt nach der Corona-Pandemie für Online-Trainer? Vielleicht ist unsere Zukunft in der Hochschule, in der Schule, weil da ist so viel im Argen. Ich kriege immer die Krise, wie wenig Angebote die bekommen. Also mein Sohn lädt schlicht sonntags Videos hoch, das war's. Ne? Vielleicht mal ein Tutorial, das war's. Ne? Also ich bin entsetzt, wie wenig da passiert. Vielleicht ist das unsere Zukunft, da noch ein bisschen zu unterstützen. Ich weiß es nicht. Also ja, da ist noch viel zu tun.
Ich kann bestätigen, Heike, dass die Schulen und das Kultus dann teilweise nachziehen und so bei den Nachzüglern sind, was so die Online-Trainer-Ausbildung angeht. Einfach, weil es jetzt erst irgendwie ankommt und vielleicht auch teilweise die Lehrer dann so hart rebellieren, dass sie sagen, ich will jetzt diese Ausbildung. Also es ist ganz interessant, die zu uns in diese Ausbildung kommen, das sind die Lehrer, die sagen, ich will das jetzt machen, mir ist eigentlich egal, ob der Staat das bezahlt und hinterher bezahlt es dann der Staat sogar meistens. Ja, aber gucken wir nochmal auch kurz darauf, wenn wir so schauen, was nervt uns selber als Online-Trainer? Wenn Corona vorbei ist, auf was können wir gut verzichten? Auf was können wir gut verzichten? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, so, boah, das nervt mich? Ist es nur die Intensität? Das ist ja eins, was schon genannt wurde. Nur Online-Trainings? Ich würde auch gern mal wieder in den Raum. Oder gibt es noch was? Vielleicht ändert sich ja das dann auch nach Corona.
Also mich nervt die technische Herausforderung immer dann, wenn irgendwie eine Unterbrechung ist oder der andere mich nicht hört oder ich den anderen nicht höre. Und dann denke ich, in welchem Zeitalter leben wir? Das kann doch nicht wahr sein, dass da Leute gibt, die haben keine gescheite Internetverbindung und du denkst, du bist im Mittelalter, was das Technische angeht. Und dann fällt mal eine Kamera vielleicht aus, weil irgendwas nicht funktioniert und die Systeme nicht harmonieren. Also die technische Herausforderung, das ist das, was mich am meisten stört, weil die bringt das Ganze durcheinander. Du fühlst dich so unsicher, ne? Du hörst auf einmal nichts mehr und dann stehst du da und fragst, ja, hört ihr mich noch, hört ihr mich noch? Und im Raum drin ist das alles viel entspannter, ja. Also das ist das, was mich stört und darauf könnte ich verzichten. Aber ansonsten läuft das recht gut.
Danke dir, Martina.
Was mich stört, ist, dass die Vorbereitung tatsächlich sehr, sehr aufwendig ist.
Boah, ja.
Und sie manchmal eben auch mit dem Kunden stattfinden muss. Dann musst du noch einen Technikcheck machen, dann musst du natürlich die Konzepte anpassen, dann musst du das richtige Online-Tool auswählen. Also die Vorbereitung ist, ich sag mal Klammer auf, noch Klammer zu, gewaltig.
Ja. Checklisten für die Vorbereitung, eines der beliebtesten Items bei Ausbildung, glaube ich, für Online-Trainer. Heike wollte auch dazu und dann habe ich noch Sven gesehen.
Genau, also das ist definitiv so. Klar, wenn man mal die Checklisten Grundausstattung hat, ne, dann kann man sie aus der Schublade holen und sein Konzept, mit welchen Medien man arbeiten möchte. Aber sobald ein neuer Auftrag kommt, das ist ein gewaltiger Aufwand. Da stimme ich euch sehr zu.
Erzähl mal, Sven, du hast auch die Hand.
Ich würde mir vor allem noch datenschutzkonforme Software wünschen, dass man nicht gezwungen ist, auf zum Beispiel auf Zoom oder was Ähnliches, oder dass man halt dann doch wieder bei Google Docs landet, sondern dass es da eine europäische Variante gäbe. Und ich verstehe es auch nicht so richtig, wenn ich da in der Regierung irgendwas zu sagen hätte, glaube ich, wäre das ein vordringliches Ziel. Es kann ja technisch nicht unfassbar schwierig sein, sowas zu erstellen und der Nutzen, der wäre unfassbar groß. Und so ist es immer so ein bisschen eine Gratwanderung, dass man halt was braucht, was einfach stabil ist, weil es einen in den Wahnsinn treibt, wie Georg ja auch gesagt hat, wenn es nicht funktioniert. Aber es wäre halt schön, wenn man da nicht auf der anderen Seite immer denken müsste, das machen zwar alle, aber irgendwie ging es auch noch besser.
Es ist halt echt ärgerlich. Man geht auf edupad.ch, ja, zum Beispiel. Das ist halt ein Schweizer Unternehmen, Riemann und irgendwie heißen die. Und dann hat man das DSGVO-Problem nicht, weil der Datenschutz mit der Schweiz ja sehr, sehr gut ist. Nur, das ist auch schon mal ausgefallen. Und deswegen benutzen wir halt auch gern mal so Google-Dienste, weil die halt unfassbar stabil sind. Das ist halt nicht DSGVO-konform. Ich glaube, das ist echt so ein europäisches Problem, dass viele Dienste, die wir in Europa haben, einfach nicht performant genug sind, weil wir halt immer dachten, ja, wir brauchen das alles nicht. Aber Martina möchte die ganze Zeit dazu was sagen.
Ich von mir eben zitierte Studie fand ich ganz interessant, den Satz. Prognose bis 2025, Menschen teilen bedenkenlos ihre Daten, um personalisierte Angebote zu erhalten.
Ja,
da ist von den einzelnen Teilnehmern die Rede, nicht von den Unternehmen, die dem zustimmen oder nicht.
Ich glaube halt, dass heute irgendwie die eigene E-Mail-Adresse, die eigenen Daten sind eine Art Währung geworden sind. Alle nicken, total interessant, ja. Oder viele auf jeden Fall, sehe ich gerade. Und die Frage, und ich kann es selber noch nicht bewerten, was es bedeutet. Also ich bin immer noch nicht irgendwie angekommen. Das ist natürlich diese Riesenrechtsdiskussion. Martina, du hast die Hand noch oben oder ist sie nur vergessen worden? Okay. So, wer das jetzt hört, denkt so, hä, wie, sie hat vergessen die Hand? Wir meinen die Reaktionsbuttons. Okay, also dieses DSGVO, was ich tatsächlich mich echt auch gerne anschließen will, ist so ein bisschen dieses Sauersein über die Infrastruktur, die wir in Deutschland haben, teilweise auch vielleicht Österreich, wo man einfach den Speed nicht in die Häuser bekommt, die Geschwindigkeit nicht. Wenn ich das sehe, ich lebe ja in Portugal und da bin ich schneller unterwegs und es ist günstiger. Das ist echt unglaublich, ja. Klar, das ist jetzt so, oh, die meckern wieder über die deutsche Regierung. Ich finde, an dieser Stelle kann man wirklich einmal klar meckern, weil es Infrastruktur ist. Und diese Infrastruktur brauchen wir, liebe Bundesministerin. So, Bundeskanzlerin, wollte ich sagen. Wer wollte was sagen, Martina?
Du hast gerade das Wort meckern gesagt, das erinnert mich an was. Die Ausgangsfrage war, was nervt uns derzeit? Ja. Und mich nervt, dass man in digitalen Formaten ist, hat alles toll vorbereitet, weiß, man macht ein tolles Online-Training und mindestens zwei Teilnehmer sagen, oh, muss das denn online sein? Können wir nicht präsent? Also das nervt mich. Ich merke, es nimmt ab, weil es eben auch für die Teilnehmer normaler wird, in Anführungsstrichen, das zu tun. Aber ich würde mir halt wünschen für die Zukunft, dass dann auch klar entschieden wird, wir machen das in einem Online-Format, nicht weil wir nichts anderes können, sondern weil wir uns bewusst dafür entschieden haben. Und dann, glaube ich, hört das eben auch auf.
Darauf Vielen freue Dank. Ich mich. Was ratet ihr jetzt Online-Trainern oder Trainern, die Online-Trainer werden wollen, zu tun? Also was wäre jetzt ein guter Schritt, um zukunftssicher zu sein? Es kann jetzt ein etwas allgemeinerer Rat sein. Interessant finde ich aber auch tatsächlich mal eine bestimmte Plattform. Also zum Beispiel, ich finde H5P extrem interessant. Wer sich das mal anschauen will, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Videos herzustellen, wo dann je nachdem, was man auswählt als Antwort im Verlauf des Videos, dass das Video dann anders weitergeht als Video. Also so eine Art videospieleartige Geschichte.
H5P ist schon sehr advanced. Ich habe das auch bei mir in WordPress integriert. Ist nicht ganz so einfach. Also ich würde nicht mit dem Schwersten anfangen. Ich würde mir einfach... Also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, habe ich ja bei dir gemacht, Marius, die Online-Business-Trainer-Ausbildung, einfach um einen guten Start zu haben. Aber es ersetzt natürlich nicht all die Fachausbildungen, die du vorher gemacht hast. Ne? Also alles, was dein Fachthema angeht. Und insofern eine klassische Trainerausbildung ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Und dann, was ich finde, ist immer besser, wenn man sich spezialisiert, wie mit einem Bauchladen rumzulaufen. Und das hat was zu tun, seine eigene Profession zu finden, sein eigenes Thema. Was brennt mir oder was liegt mir auf dem Herzen, mit was möchte ich die Menschen glücklich machen und nicht so mit dem Bauchladen rumrennen, so nach dem Motto, ich bin Trainer und kann und weiß alles, das macht wenig Sinn. Also lieber spitz statt breit, das wäre so mein Tipp.
Spezialisieren, oh ja, ich hänge mich jetzt einfach ran, weil Spezialisieren ist so, so wichtig, besonders online. Die wissen sonst nicht mehr, für was du eigentlich stehst. Heike?
Ich kann den Tipp geben, sich zu überlegen, wo man Qualitätssiegel herbekommt. Ne? Also diese E-Trainer-Ausbildung, die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Also bei jeder Homepage hast du eine E-Trainer, Online-Trainer-Ausbildung gefunden. Ich habe mich wirklich gewundert, teilweise am Wochenende. Tata, bist du dann Online-Trainerin? Und ja, das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Und ich finde es großartig, um den Verband jetzt doch nochmal ins Spiel zu bringen. BDVT vergibt jetzt ein unabhängiges Qualitätssiegel. BDVT geprüfte Online-Trainerin. Und das finde ich klasse. Und den Tipp kann ich geben. Dann ist egal, wo man seine Ausbildung gemacht hat oder auch keine selbst beigebracht, kann man sich das zertifizieren lassen. Das wäre meine Empfehlung.
Super Punkt an der Stelle. Ich habe auch gerade im Chat schon gesehen, Qualitätssiegel als Thema. Das wäre auch, stimmt, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt eben, einfach wichtig. Und der Move, den der BDVT da gemacht hat, sozusagen, egal wo du es gemacht hast, stelle dich der Challenge sozusagen. Ja, also wirklich, wirklich cool. Und wir haben natürlich sofort auch unseren Teilnehmern das weitergegeben. Du hast deinen wahrscheinlich weitergegeben. Und natürlich, wenn man ein Ausbildungsinstitut ist, ist es, glaube ich, ziemlich schlau, auch so ein bisschen die Inhalte so drauf auszurichten, dass man das halt locker besteht, dann, dass man echt dafür fit ist. Genau, ich sehe auch nochmal das Thema Preisentwicklung, Fragezeichen, aber Martina wollte auch gerade nochmal was sagen.
Also ich denke auch, die Empfehlung an Trainer allgemein ist, nicht zu warten, bis die Pandemie vorbei ist, um dann zu glauben, man könne wieder alles in Präsenzveranstaltungen machen. Ich erlebe immer noch Kollegen, die sich nicht mit dem Online-Training beschäftigen wollen. Ich glaube nicht, dass die dann wirklich in Zukunft die Aufträge bekommen, die sie sich wünschen. Du musst zumindest fit sein, du musst es in der Hinterhand halten. Also das ist meine ganz klare Empfehlung. Und dazu kommt, keine Angst davor zu haben. Ich glaube, das ist die größte Blockade, dass du dir selber einredest und glaubst, dass du das nicht kannst. Und dem ist ganz sicher nicht so. Man muss sich einfach angeben.
Vielen, vielen Dank. Ich habe übrigens auch schon so viele, egal jetzt bei welcher Akademie, bei mir oder bei der TAM-Akademie oder wo auch immer, Teilnehmer gesehen, wirklich 55 Jahre alt, älter, reingegangen, so mal gucken, ob ich das hinbekomme. Danach komplett ongeboardet, also 100% agree, Martina. Egal wie alt oder was man meint, dass man das nicht könnte, es ist einfach nur, man lernt es halt dann mit der Zeit. Also Preisentwicklung. Wie wird die Preisentwicklung sein? Jetzt würde ich sagen, ein Abschlusssatz von jedem mal dazu. Was denkt ihr denn? Also mal, wie soll ich sagen, Karten auf dem Tisch. So 1.500 sollte man auch als Online-Trainer auf jeden Fall bewerkstelligen können, wenn man jetzt vermittelt wurde. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie einen Vermittler habe, der macht mir hier das Entree, dass ich das Inhouse-Training halte und es ist ein Führungskräftetraining oder so. 1.5 ist meine Meinung. Ich finde auch, wenn man Inhouse die Direktkunden da schafft zu bekommen, bisschen schwieriger, ist ja viel Aufwand, sind auch mal 2.000 drin, 2.5, vielleicht 3.000, wenn du echt gut bist, ist meine Meinung einfach und auch meine Erfahrung. Aber ich habe jetzt einfach die Karten auf den Tisch gelegt. Preisentwicklung, Abschlusssatz von euch dazu, Fragezeichen. Wer startet? Martina.
Ich hoffe mal sehr, dass alle Kollegen und Kolleginnen sich klar darüber sind, dass wir auf jeden Fall unsere Preise halten müssen. Wir verkaufen schließlich Nutzen und Ergebnisse und wir verkaufen keinen bestimmten Weg dahin. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und ich habe auch einige Rechnungen zu zahlen, die da heißen Lizenzen für Online-Tools. Also da kommt ja auch noch einiges auf uns zu. Und von daher bin ich absolut der Meinung, die Preise müssen gehalten werden.
Vielen Dank. Jeden Monat flattert eine Microsoft, eine Zoom Communications Inc. und eine Conceptboard-Rechnung, eine Mural-Rechnung. Mein Gott, so viele amerikanische und deutsche Firmen, die einem eine Rechnung schicken. Heike.
Genau, das wollte ich nämlich genau bestätigen, dass man sich auch abheben muss vor den billig angeboten. Ne? Also es wird ja erschreckend wenig gezahlt teilweise. Also da rate ich meinen Teilnehmenden immer von ab. Das darf nicht sein. Und ich finde deine Einschätzung sehr gut, Marius. Und ich sage immer, das, was wir vorher als Präsenztrainer bekommen haben, das muss es online Minimum sein. Und wenn man jetzt nur 90 Minuten macht, dann sage ich immer, nehmt den Tagessatz, teilt es durch 3 und dann muss das ungefähr wieder rauskommen. Auf jeden Fall nicht zu billig verkaufen. Das ist erschreckend teilweise.
Also ich kann das eigentlich auch nur bestätigen, warum soll die Leistung online weniger wert sein wie Präsenz? Denn wir haben es ja vorhin gehakt, wir haben eine andere Vorbereitungszeit. Und wie das schon auch angeklungen ist, wir verkaufen Nutzen. Und ja, das ist immer, das ist ja, wenn du ein Buch kaufst und den reinen Wert nimmst, ne, das Papier ist ein Euro wert, aber der Inhalt ist es. Ne? Und so ist es bei uns auch. Und wir auch die Leistung ist auch nicht unsere. Ich sage immer, wir werden ja nicht dafür bezahlt, dass wir jetzt eine Stunde da online was machen oder einen Tag. Wir werden dafür bezahlt für das Gesamtpaket. Ja, das ist doch die Leistung. Ne? Ich muss ja... Wenn ich sehe, die Vorbereitung, mein Telefon, alles, wenn ich das alles umrechne und dann sehe, was teilweise meine Teilnehmer verdienen, die irgendwo im Vertrieb sind oder sowas, ne, dann muss ich sagen, meine Kosten sind doch die geringsten. Sorry, wenn ich mit 10 Mann 2 Tage lang arbeite und 10 Mann sind nicht am Arbeitsplatz, die kosten doch viel, viel mehr Geld wie ich. Ja, das ist doch der Punkt und das verkennen die dann. Dann wollen die wegen 200 Euro Tagessatz rummachen. Das heißt, Leute, über was reden wir hier eigentlich? Ne? Die 10 Mann, die kosten ihnen das Vielfache von dem, was ich an Tagessatz kriege. Das ist doch Bullshit. Ne? Also wir müssen die Preise halten, vielleicht sogar noch hochnehmen. Was mir Sorge macht, ist, dass eben durch diese vielen YouTube-Videos und alles, da wird jetzt so viel auf den Markt geworfen. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin momentan, selbst als Trainer jetzt, der ich mich in der Szene auskenne, ich bin overwhelmed, ich bin überwältigt von dem, was jeden Tag an Angebot reinkommt. Ich könnte tagelang nur irgendwelche Online-Schulungen mitmachen und das Gute rauszufiltern und das Schlechte zu lassen, das ist echt die Kunst. Also es erdrückt einen momentan und ich hoffe, dass sich alles mal wieder ein bisschen auflöst und wir wieder eine andere Klarheit da reinkriegen und wieder klar ist, wer was tut und wer gut ist und so weiter. Also das wird noch eine Zeit lang dauern, bis da die Spreu sich wieder vom Weizen getrennt hat.
Dann danke ich auch dem BDVT, der es für uns möglich macht und diese Plattform gibt, der so aktiv ist für uns Trainer und mit seinem aktiven Präsidium und seinem wirklich agilen Marketing da draußen sich auch als Trainerverband und uns damit auch optimal repräsentiert, meiner Meinung nach. Und sage bis zum nächsten Podcast.